Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der 48. Ausgabe des Schaubefehls, wenn ich mich nicht ganz täuschen sollte. Bei mir, Matze, ist mal wieder im digitalen Studio der liebe André am anderen Ende der Leitung. Hallo.
Hallo Matze, hallo liebe Hörer.
Na, ausgeschlafen?
Das fragst du mich um 19.14 Uhr?
Ich nicht, das ist das Problem. Ich glaube, das wird die verstrahlteste Ausgabe, die wir jemals gemacht haben. Zumindest von meiner Seite aus. Wird gut.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr.
Ja, es ist halt immer dieses, ich kann nicht mehr schlafen, wenn die Verlobte Frühschicht hat. Und dann nutze ich die Zeit schon immer. Meistens ist es dann, um einen Horrorfilm für den Schaubefehl zu gucken. Aber dass man dann auch noch am gleichen Tag aufnimmt, ist eher selten.
Ja, heute ist hier alles Effizienz. Morgens aufstehen, einen Film gucken, ich sag jetzt nicht Horrorfilm, weil darüber reden wir gleich, und dann erstmal arbeiten und dann noch mehr Schaubefehl. Ja. Alles schön hier runtergetaktet heute.
Natürlich. Und wenn der Arbeitstag dann auch noch so astrein verlief, ist alles supi, ist alles großartig. Ich liebe mein Leben.
Die Leute lieben auch dein Leben.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die das so geil finden.
Doch, die Hörer lieben auch dein Leben, da bin ich mir sehr sicher.
Ich weiß halt nicht, wie groß die Überschneidung ist zwischen Schaubefehl-Hörern und diejenigen, die das wirklich interessiert, was bei GZSZ so abgeht.
Vielleicht höher, als wir denken.
Sollten hier sehr viele GZSZ-Fans da sein, bitte lasst es uns wissen, auf Instagram oder Twitter, @Schaubefehl, gerne meldet euch.
Naja, also Ich habe jetzt unsere Statistiken ausgewertet und dabei ist mir wieder aufgefallen, dass wir einen extrem hohen weiblichen Höreranteil haben für einen Filmpodcast von zwei Dudes.
Echt?
Und ja, haben wir. Und ich glaube tatsächlich, das kommt eventuell durch deine Filmauswahl, die du mir öfter gibst. Ich schiel da so auf Musicals und diverse andere Dinge, Teenie-Gedönses. Wir haben also für einen Zwei-Dudes-Sprechen-über-Filme-Podcast haben wir einen unwahrscheinlich großen weiblichen Höreranteil.
Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr.
Zeugt davon, dass die Filmauswahl auf jeden Fall sehr divers ist, ja.
Oh. Das heißt, ich soll dir mal wieder mehr solche Sachen geben.
Nein.
Keine Angst, fürs nächste Mal ist schon vorgesorgt.
Hatte ich befürchtet, aber nee, also natürlich, du kannst mir immer geben, was du willst. Ich gucke ja auch, also ich habe ja keine Wahl, gucken muss ich ja dann eh.
Einfach nein.
Aber wie gesagt, ja, es hat auf jeden Fall einen positiven Side-Effekt auf unsere Hörerschaft, das auf jeden Fall, ja.
Das freut mich wirklich, das ist schön. Mir fällt jetzt der Übergang zu deinem Film.
Das freut mich sehr, das finde ich schön, wie den Tod.
Wow. Nein.
Ey, ich war eben. Ich wollte direkt mal einsteigen. So mit auf. Wir wollen ja mal auf das Mood-Level des Films kommen, den ich heute bespreche.
Ja, der ist ein reines, lebensbejahendes, komödiantisches Meisterwerk, oder?
Siehste. Also passte das auch eigentlich ganz gut.
Auf jeden Fall.
Na gut, lassen wir das. Das wird nicht schöner. Ich starte einfach mal rein. Mein Film ist, war und wird immer sein in dieser Folge. A Ghost Story hast du mir gegeben. Von 2017. Und ja, wir hören kurz in den Trailer rein.
Als ich klein war und wir ständig umgezogen sind, habe ich mir immer Notizen gemacht und sie ganz klein zusammengefaltet. Und dann habe ich sie versteckt.
Was stand drin?
Einfach nur Dinge, an die ich mich erinnern wollte, damit, wenn ich mal zurückkomme, was auf mich warten würde.
Und es ist ein Film von David Lowery, den kennen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer. Der hat unter anderem Old Man and the Gun gemacht oder auch das Remake von Pete's Dragon. Also, wie heißt auf Deutsch? Elliot, das Schmunzelmonster, genau. Die Realverfilmung hat er da gemacht. Und er hat einen Film gemacht, der leider immer noch nicht released ist, auf den ich mich sehr, sehr freue, der jetzt hoffentlich in diesem Jahr rauskommen wird, nämlich The Green Knight von A24. Da habe ich richtig Bock.
Und haben wir auch letzte Folge dann am Ende.
Ja, genau. Genau, genau. Deswegen ist ja auch hier Ghost Story ist ja auch eine A24-Production, beziehungsweise sie haben die Rechte erworben. Da ist er mittlerweile dann da gut aufgehoben. Und ja, ich habe den Film jetzt gestreamt bei Amazon. Und es gibt ihn aber nicht im normalen On-Demand-Streaming-Programm. Also man muss ihn leihen. Gibt's aber eben auf allen gängigen Plattformen. Ja, also Amazon habe ich jetzt gestreamt. Gibt's aber auch bei Sky und Rakuten und wie die alle heißen. Zu leihen überall. Und physisch gibt's den ganz normal auf DVD und Blu-ray von Universal. Und der Film hat eine FSK ab 12. Und ja, bevor wir reinsteigen, hau ich doch erstmal wieder den allseits beliebten Plot raus. Und zwar, in A Ghost Story geht's um Folgendes. Ein kürzlich verstorbener Geist in weißem Gewand kehrt in sein Haus in der Vorstadt zurück, um seine verlassene Frau zu trösten, nur um festzustellen, dass er in seinem gespenstischen Zustand in der Zeit stecken geblieben ist und gezwungen ist, passiv zuzusehen, wie das Leben, das er mal kannte, und die Frau, die er einst liebte, langsam entgleiten. Ihr merkt also schon, es wird richtig happy-peppy. Und ja, was waren meine Erwartungen an eine Ghost Story? Du hast letztes Mal ja schon ein bisschen geschmunzelt, Matze, als ich meinte, wir haben zweimal Horror oder irgendwie Suspense oder wie auch immer. Und ja, mir war schon klar, dass Ghost Story jetzt kein rein rassischer Horrorfilm ist oder auch kein Conjuring oder sowas. Ne? Das war mir schon bewusst so. Es war mir klar, dass es ein unkonventioneller Genrefilm ist. Es war mir klar, dass es, wie gesagt, eher kein Horror ist. Ich dachte aber schon, dass es schon so ein bisschen gruselig ist. Aber eben ein Gruselfilm, der eher auf dem Drama fußt. Also ich hatte tatsächlich eher sowas wie eine Light-Version von Hereditary im Kopf. Also, ne, also ein Film, der halt mit Horror- oder Gruselelementen spielt, die aber eigentlich menschlichem Dramen fußen und das eigentliche Motiv ist nichts Übernatürliches, sondern es fußt auf was Natürlichem. So, das hatte ich so ein bisschen im Kopf, so ein typischer New Modern Horrorfilm, wie er halt sehr beliebt ist in den letzten Jahren. Tja, schade. Genau, schade. Hat nämlich ziemlich daneben gegriffen, muss ich sagen. Denn steig einfach mal rein. Also, wie gesagt, wir haben gelernt, es gibt einen Geist, gespielt von Casey Affleck, der gerade verstorben ist bei einem Unfall. Und er hat seine geliebte Frau zurückgelassen, gespielt von Rooney Mara. Und die beiden haben im Film keine richtigen Namen. Er heißt einfach C und sie heißt M. Und ja, er kehrt eben, wie wir gerade gehört haben im Plot, er kehrt zurück als Geist aus der Leichenhalle beziehungsweise aus dem Schauraum und wandelt aber fortan als, das fand ich halt direkt sehr sympathisch und irgendwie so richtig schön charmant in der ganzen Tragik. Er ist halt ein Gespenst, wie es sich Kinder am ehesten vorstellen. Nämlich, er hat ein weißes Laken über dem Kopf. Ja, also er ist wirklich so ein Gespenst mit zwei Augen, zwei Löchern als Schlitze, wo er durchgucken kann und dann ein weißes Gewand über dem Kopf. Und er beschließt, zurück nach Hause zu gehen, zu seiner Frau, um sie da halt vorzufinden, wie sie natürlich in Trauer liegt. Und ich glaube, das Erste, über was ich mal sprechen will direkt, ist erstmal die ganze Bildsprache und die Ästhetik und die Stilistik des Films. Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die bei Ghost Story A sehr wichtig ist, aber B auch gleichzeitig spalten kann. Weil das, glaube ich, nicht jedem taugt. Mhm. Also A, jetzt mal direkt mal vorweg, das ganze Bild hat ein 4:3-Format. Und hat zudem so abgeflachte Ecken, sieht aus wie so ein bisschen so ein Instagram-Fenster. Wirkt sehr, sehr, wie kann man es, sieht ein bisschen aus, als ob man es auf einem alten Röhrenfernseher guckt irgendwie.
Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, dass es mehr nach Dia-Show
aussieht. Ja, oder genau, oder so Dia, aber ich hatte auch so einen alten Fernseher, weißt du, die ganz alten, die man so in der Küche stehen hatte, mit noch eine Antenne oben drauf. Mhm. Hat so ein kleines, abgerundetes Bildformat eben. Und ja, zudem arbeitet der Film fast durchgehend mit festen Kameraperspektiven und Einstellungen. Du hast nur wenige Schwenks, wenn dann sehr langsame, sondern meistens feste Kamerawinkel, und die Bilder, die der Film erzeugt, werden auch teilweise minutenlang wirklich stehen gelassen. So, es geht in dem Film sehr viel um Wirkung, um Bildwirkung und das gar nicht groß unterlegt mit Schauspiel, da kommen wir gleich noch, sondern es geht jetzt tatsächlich mehr so um die Kamera und die Bilder sollen eine gewisse Atmosphäre einfangen und gleichzeitig eben übertragen auf den Zuschauer. Und wenn man das zum Beispiel mal jetzt auf die Charaktere münzt, zum Beispiel anfangs eben, am Anfang ist er eben, also der Film startet nicht direkt damit, dass er stirbt, sondern man hat davor noch ein paar Szenen mit den beiden. Und da erzeugt zum Beispiel diese Kameraarbeit für mich so Liebe und Nähe und macht das auch sehr, sehr, sehr nahbar und sehr charmant. Und man glaubt den beiden das auch sehr, was durch diese Kameraarbeit untermalt wird. Und später erzeugt genau das Gleiche dann quasi, ist dann verantwortlich dafür, diese Trauer und Tristesse und diese Zerrissenheit zu transportieren. Das ist echt ganz spannend. Und zudem, der ganze Film arbeitet sowieso mit sehr entsättigten Farben, mit einer gewissen Kälte, sag ich mal. Und ja, wieder zum Schauspiel. Mara und Affleck, natürlich beides absolut taugliche Schauspieler, wissen wir ja alle. Hier ist es halt sehr, sehr weird natürlich, der Einsatz der beiden. Denn Casey Affleck sieht man eigentlich 80% des Films gar nicht.
Und da die Frage, ja. Glaubst du wirklich, er war die gesamte Zeit unter dem Laken?
Ja, gut, das ist jetzt schwierig. Hättest du mir die Frage vorher gestellt, wäre es spannender gewesen. Ich weiß es, weil ich es nachgelesen habe.
Ah, okay.
Er war tatsächlich im Hauptdreh, war er drunter immer. Aber sie hatten noch einige Reshoots zu machen danach und Nachbesserungen. Und da war er nicht mehr drunter. Da war es der Production Designer. und ja, das ist mich genau der Punkt. Da gehen wir direkt darauf noch ein, weil, also man sieht ihn halt wirklich mehr als einen halben Film sieht man ihn gar nicht. Aber trotzdem, er steckt größtenteils drunter. Und natürlich bringt das auch so eine gewisse, du musst jetzt eine Körpersprache natürlich. Du arbeitest nur mit Körpersprache, sobald es dir irgendwie möglich ist. Wobei ja man ja auch sagen gleichzeitig hier muss, der Geist macht halt auch nicht so viel, ne? Der steht meist in der Ecke, ist halt einfach der stille Beobachter, der er als Verschiedener nun mal ist. Und ja, beobachtet eben die Situation und kann eingreifen hier und da, darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Aber bleiben wir nochmal bei dem Geist selbst. Was ich auch total, also wenn wir jetzt schon bei den Trivias waren so ein bisschen, es war halt wohl auch so, dass Lowry sich bei den Vorbereitungen in der Pre-Production dachte, das wird ja alles total easy. Da schmeißen wir halt Casey Affleck einen Laken über den Kopf, machen da zwei Löcher rein und dann ist die Sache gegessen. So, dann haben wir sein Kostüm, seine Maske, sein Make-up schon fertig. Ja, nee. War leider nicht so. Dieses Lakenkostüm hat wohl die ganze Produktion vor eine riesige Hürde gestellt. Und bevor es mit den Dreharbeiten überhaupt losgehen konnte, war sehr viel mehr Vorarbeit nötig, als sie überhaupt jemals dachten. Denn das Problem war einfach, dass wenn du so, also erstmal so ein Laken, so ein Bettlaken, was sie da hatten, wenn sie es übergeworfen haben, waren immer noch seine halben Füße, also seine halben Beine zu sehen, weil das gar nicht gereicht hat von der Größe. Das war schon mal Punkt 1. Dann natürlich, wenn er sich bewegt, dann doch mal und rumläuft, das ist immer verrutscht, ja, also es hat ja keinen Halt auf dem Kopf auch richtig. Also mussten sie halt wirklich dann am Ende des Tages so, er trägt halt diverse Schichten an Laken, die an verschiedenen Stellen seines Körpers befestigt sind. Also irgendwie über die eine Schulter hängt halt eins, das da irgendwie festgenäht ist, auf der anderen Seite hängt eins. Das sieht man ja auch, dass das so ein bisschen, also es sieht zwar obenrum aus wie eins, aber unten sieht man, dass es wie so ein Rock ist fast, so der so aus mehreren Teilen besteht. Und es war halt ein Riesenaufwand, jedes Mal dieses Ding anzulegen. Und sie brauchten teilweise sogar so, haben sie so Fadentricks, so von Puppenspielern, genutzt, um dann auch den Kopf gerade zu halten, weil immer dieses Augenpartie verrutscht ist. Also da stecken irgendwelche Fäden drin, die dann irgendwie, also unfassbarer Aufwand dafür, dass das so simpel eigentlich aussieht und wirken soll, dieses Geisterlakenkostüm da zu inszenieren. Fand ich extrem spannend.
Ja, ein Freund von mir hatte sich das auch mal überlegt, dass es eine witzige Idee ist und hat es zu Halloween als Kostüm. Der hat das die Herbert eigentlich getragen, genau aus dem Grund, weil es halt einfach sau anstrengend war und nie richtig gehalten hat.
Ja, und dann halt wirklich den ganzen Film, wo es ja auch eben natürlich entsprechend aussehen muss. Das war wohl richtig, richtig, ja, pain in the ass, wie man so schön sagt. Aber letzten Endes, Trivia vom Dreh hin und her, es sieht cool aus, weil ich mag einfach diese Simplizität dahinter sehr gerne. Sondern, dass sie wirklich hier in einem ernsthaften Film, der eine traurige Geschichte erzählt, dass dieses, die Sache ja fast schon dieses kindheitliche Motiv des Huibu-Gespenstes so ernsthaft durchziehen und nutzen, fand ich sehr, sehr charmant und hat auch eine gewisse Wirkung dann eben in diesen Bildern eben, wenn dieses einfach dieses formlose Ding in der Ecke steht und einfach dieses weitere Treiben beobachtet. Und ja, hier Rooney Mara eben als Trauernde fand ich auch super. Die ist halt, die spielt halt super intensiv, macht sie richtig gut. Sie ist auch gar nicht so viel im Bild, wie man glauben mag. fand ich auch, also überraschend, die beiden Hauptdarsteller sind eh überraschend wenig eigentlich on screen eigentlich, insgesamt im ganzen Film. Und ja, gleich zu Beginn, ich meine, ich hatte ja noch geschrieben, Matze, während ich den Film noch geguckt habe, gleich zu Beginn des Films gibt's ja diese, ich glaube, über 4 Minuten dauernde Szene, in der sie eben aus der Leichenschau, sie muss ihn halt identifizieren, nach Hause kommt und ja, versucht halt so ein bisschen, so gut es irgendwie geht, den normalen Haushalt zu machen und sich irgendwie abzulenken. Und in der Zeit kommt dann eben auch der tote Mann zurück und ja, ist halt dann in der Wohnung und muss erstmal selber da, oder diesem kleinen Haus, muss erstmal selber natürlich verstehen, was ist jetzt hier eigentlich los, ne? Also was bin ich jetzt hier und was habe ich für Möglichkeiten und überhaupt. Und er steht eben einfach nur da rum, beobachtet eben sie, wie sie versucht da irgendwie diesen Alltag irgendwie halbwegs normal vorzuleben. Und dann kommt ja eine Freundin und bringt ihr so einen Kuchen vorbei und sie fängt halt an, diesen Kuchen zu essen, haut sich dann mit dieser Kuchenform irgendwie auf den Boden in die Küche und schaufelt sich halt 4 Minuten am Stück diesen Kuchen ins Maul. Ich verstehe schon die Szene und die war auch echt intensiv, so was es angeht. Also es ist dieses, ja, ist ja nicht mal symbolisch so, aber einfach dieses, ich fresse das jetzt hier in mich rein, genauso wie die quasi das Problem, was jetzt hier im Raum schwebt und stopft mich jetzt hier wie diesem Scheiß voll, um irgendwas zu tun zu haben und einfach so aus purer Frustration und allem Elend so hämmert sie sich halt diesen Kuchen rein. Und ich war von dieser Szene so krass getriggert. Ich finde es leider unfassbar furchtbar, wenn man halt Leuten beim Essen und so zuhören muss. Dazu schnieft sie dann und weil sie heult dann dabei noch und hast du halt so boah, ich hasse sowas. Es ist auch bei Podcasts, wenn jemand im Podcast isst, ich mache das sofort aus. Ich kann das nicht haben. Ich höre auch keine ASMRs aus diesen Gründen. Ich hasse es, wenn man Leuten irgendwie bei Mundgeräuschen außer Reden zuhören muss. Und die Szene hat mich sehr, sehr, sehr getriggert dadurch. Ich war kurz davor, die vorzuspulen, weil die sich diese 4 Minuten auch wirklich gefühlt endlos hinziehen, während sie halt da sitzt, frisst, heult und im Hintergrund siehst du einfach nur regungslos Casey Affleck als Geist, der sie halt dabei beobachtet, ehe sie dann losstürmt und auf der Toilette kotzen geht, weil sie sich halt diesen Kuchen überfrisst. Krasse Szene, mega gut, auch von ihr, ist halt super gespielt, hat mich aber komplett fertig gemacht, aber vielleicht auch ein bisschen positiv in dem Sinne. By the way, Fun Fact, der Kuchen war wohl veganer Schokokuchen und laut Rooney Mara hat er zum Kotzen geschmeckt, und zwar wortwörtlich. sie hat wohl tatsächlich noch nie vorher so ein, irgendwie, das war so ein bestimmter Pie, ich weiß nicht, wie der genau heißt, den hat sie vorher wohl noch nie gegessen, und sie mussten 6 Stück backen, bis einer davon so halbwegs so geschmeckt hat, dass sie ihn nicht direkt kotzen muss vom ersten Löffel, fand ich auch ganz witzig.
Ich habe auch gerade nachgelesen, dass Affleck ja seit 97 oder so Veganer ist, vielleicht lag's daran.
Vielleicht, aber wie gesagt halt, sie fand ihn wohl nicht so geil, aber gut. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sie spielt super, aber auch ist sie auch eben gar nicht so viel im Bild, wie man eben denkt, denn dann kommt so ein bisschen, dann tritt so der zweite Effekt des Films ein. Es geht dann eben darum ja, dass der Film inszeniert den Tod und das Leben danach, das Afterlife, so das Jenseits, ja quasi als, ist ja auch so ein klassisches Motiv. Der Tote kann halt nicht loslassen, weil er noch was zu tun hat oder noch was erfüllen will oder noch was sich verabschieden will oder wie auch immer. Ne? Also noch eine letzte Aufgabe machen muss, und bevor er sich wirklich dann verabschieden kann von der Erde so. Und ja, kein neues Motiv, aber natürlich fair enough. Und ja, bei Affleck hier, bei dem C, ist es natürlich ganz klar, er will seine Frau halt natürlich eigentlich nicht zurücklassen. Er will sie wiederhaben. Er will natürlich am liebsten ins Leben zurück so. Und gleichzeitig macht der Film halt diese, er spielt halt mit dem Tod so, als wenn du das nicht schaffst oder wenn du dich zu sehr da reinklammerst, dann kann es passieren, dass du dich halt da in der, so quasi dann verschwimmen Zeit und Raum, du verlierst dich halt da drin. Und das passiert dann ja auch relativ schnell im Film, dass es halt so ist, dass du dann verschiedene Etappen dieses Hauses, das sie da haben, dieses kleinen Häuschens durchlebst. Das heißt, sie bricht irgendwann auf, zieht da aus, weil sie natürlich alleine da, nachdem der Mann tot ist, nicht mehr leben möchte. Und dann ziehen irgendwie Nachmieter ein und dann gibt's da, sind plötzlich irgendwelche neuen Leute da, dann gibt's eine Party und so weiter. Und er als Geist ist aber immer an diesen Ort gebunden, weil er das gar nicht so realisiert. Also du hast in dem Film dann quasi verschiedene Zeitsprünge, die aber nicht thematisiert werden. Die passieren halt einfach, genauso wie sie ihm passieren. Quasi die Zeit springt weiter, aber er bleibt halt an diesem Ort, weil er halt nicht loslassen kann. Und dadurch hast du dann eben auch viele verschiedene so Nebencharaktere und Nebendarsteller, die aber jetzt alle keinen großen Impact so auf das Geschehen haben, sondern die rasen quasi genauso vorbei wie die Zeit und das Geschehen an dem Geist vorbei jetzt rauschen, der sich da so losgelöst in diesem Haushalt befindet, ohne zu wissen noch so richtig, was er jetzt eigentlich genau nochmal soll. Und du hast dann höchstens halt zum Beispiel diese eine Party halt, wie gesagt, da ist ja hier Will Oldham, der so einen Monolog hält, so sehr lang im Film, ist glaube ich auch der längst gesprochene Part des ganzen Films. Also der Film ist generell sehr dialogarm. Und ich glaube, sein Monolog, den er da hält, so, der fühlt ja dann so einen Monolog über den Tod und das Leben und das Universum und dass die Menschheit eigentlich eh schon längst doomed ist und wir eh alle sterben werden, also ist jetzt auch alles egal und so. Sehr, sehr, sehr aufbauend. Und sein Monolog ist, glaube ich, länger als die Lines von Casey Affleck und Rooney Mara im Film kombiniert. Und ja, auf jeden Fall, ne? Und dann hat sie auch diese spanische, glaube ich, oder texanische Familie dann da. Die da eingezogen ist, wo dann ja auch dieser tatsächlich so der einzige Gruselpart im Film, wenn man es so nennen will, ist er nicht wirklich, reinkommt, wo der Geist auch mal spuken darf quasi, wo sie halt das so inszenieren, dass dann ja, Affleck da als Geist halt wütend ist, dass er jetzt eben die neue Familie wohnt und nicht mehr seine Frau, dass sie weg ist. Und er fängt dann halt an, irgendwie Porzellan runterzuwerfen und Bilder umzuwerfen und sowas. Und das ist halt auch wieder so charmant gemacht. Das fand ich fast sogar schon ein bisschen komödiantisch. Das war so ein, wie gesagt, der ganze Film ist schon sehr schwer und schon sehr traurig und fast depressiv in manchen Teilen. Und das fand ich so fast ein bisschen komödiantisch schön, wie sie halt zeigen, so, du siehst halt als Zuschauer diesen Geist im Bettlaken, der Teller runterwirft. Und weil er wütend ist, aber für die Familie sah es halt aus wie ein Poltergeist. Das fand ich halt sehr, sehr, sehr charmant. Und ja, das war so eine Szene, wo ich zumindest mal schmunzeln musste, weil es irgendwie so süß inszeniert war. Aber ja, und das zieht aber eben so alles eben vorbei. Also du hast halt diese ganzen Zeitsprünge bis hin ja sogar dann später in die totale Moderne, als dann ja auch dieses eigene Haus, wo die beiden gelebt haben, wo er da verweilt, wird ja abgerissen später. Und übrigens eine sehr traurige Szene, fand ich. Ich fand es irgendwie so richtig ergreifend, wie sie dieses Haus platt machen, so, keine Ahnung, indem du halt so viele Jahre des Lebens verbracht hast und dass du dich irgendwie so klammerst und so viele Erinnerungen hast und dann plötzlich wird es einfach platt gemacht und der Geist steht dann so in diesen Ruinen dieses Hauses. Das fand ich richtig traurig. Vor allem dann auch mit dem, weil ja dann quasi die ganze Nachbarschaft da ja platt gemacht wird, mit diesem Nachbarschaftsgeist, der ja auch immer auftaucht und auch so rüberwinkt, ne, so. Und dann hast du ja so nonverbale Kommunikation zwischen den Geistern mit Untertiteln, wo dann der Nachbarschaftsgeist auch immer sagt, so, ja, ich warte ja auch quasi auf jemanden, ne, aber die kommen, glaube ich, nicht mehr so. Es ist alles schon sehr bedrückend. Es ist irgendwie süß, aber es ist auch schon sehr bedrückend alles. Und übrigens, dieser Nachbarschaftsgeist ist übrigens Lowry persönlich. hat er selber gespielt. Genau, und wie gesagt, diese Komponente ist halt sehr, sehr prägend in dem Film, dass du halt diesen gepaart mit der Bildsprache und diesen sehr ruhigen, unaufgeregten Bildern, du verlierst dich halt genauso in dem Film, wie sich halt Casey Affleck als Geist in dieser Zeit verliert, in dieser Schleife verliert, in der er einfach nicht weiß, was er noch sucht oder wie er es kriegt oder wie er halt loslassen kann. Und das fand ich halt sehr, sehr beeindruckend, weil das ist ein Film, der ist dafür prädestiniert, langweilig zu sein. Aber ist halt überhaupt nicht. Weil der so viel Gespür hat für seine Bilder, so viel Gespür hat für Einstellungen, für wie er Dinge beobachtet. Wenn er dann auch ja quasi anfängt, diese in Anführungszeichen Zeitreise zu machen, diese Zeitschleife zu aktivieren, wo er immer wieder zurückgeht, das Ganze dann nochmal zu durchleben und diesen einen Punkt findet, womit er es schafft, eben seine Pflicht oder seine Suche zu beenden und so. Das fand ich echt richtig beeindruckend, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich hätte nicht weiter weg sein können mit meiner Erwartung. Es ist kein Horrorfilm. Es ist auch kein Gruselfilm. Es ist wirklich eigentlich ein lupenreines Drama. Es ist ein Genrefilm natürlich, weil er natürlich in einer gewissen Weise, je nachdem ist auch, wie gläubig man ist oder was man glaubt, hat er ja auch dann eben diese übernatürliche Komponente mit drin natürlich. Aber es ist ein Genrefilm, aber es ist kein Gruselfilm. Es ist wirklich ein Genredrama, wo es eben um Verlust, den Umgang von Verlust und eben dann diese Ebene, wie geht ein Geist nach dem Tod mit diesem Verlust auch selber um und wie schafft er es eben diesen letzten Schritt dann zu gehen, auch zu sagen, ja, ey, ist halt doof gelaufen am Ende des Tages, aber ich muss halt damit mich jetzt abfinden irgendwie. Und die Person, die ich dann auch mal geliebt habe, die geht jetzt auch weiter und macht ihr eigenes Leben, ne? Weil man sieht ja auch noch in der kurzen Szene, dass eben auch Rooney Mara dann irgendwann auch einen neuen Mann noch irgendwie dann kennenlernt in der kurzen Szene. Also das Leben läuft halt weiter, also auch ohne dich am Ende des Tages. Und das fand ich wirklich, wie gesagt, ist kein leichtes Thema. Der Film ist definitiv bedrückend, aber dabei trotzdem irgendwie so herzlich. Und das und endet ja auch auf einer positiven Note irgendwie, auf einer schönen Note. Also ich habe selten einen Film gesehen, der es schafft, auch gerade mit der gleichen Stilistik, ohne da seine Stilistik zu ändern, es schafft von so Liebe und Warm über Trist, Trauer, Depressiv bis hin zu Schön und Glück irgendwie sich auszuerzählen, ohne dabei halt, wie gesagt, irgendwas zu ändern an seiner Charakteristik. Das fand ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Deswegen abschließend, weil mehr habe ich, glaube ich, auch gar nichts zu sagen zu dem Film. Wenn du noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, sonst was hast, kannst du gleich gerne raushauen. Deswegen, es ist für mich ein hervorragender Film. Es ist aber als für mich auch jetzt trotzdem nicht das Meisterwerk, weil doch am Ende des Tages diese Reduziertheit, die der Film hat, kommt ihm zwar einerseits zugute, auf der anderen Seite es fehlt dann doch halt auch so ein Highlight-Moment. Er läuft halt durch. Er läuft sehr gut durch. Er läuft sehr gefühlvoll durch. Aber mir hat noch irgendwie so ein, zwei Highlights, die mich noch mal so richtig irgendwie abholen, haben mir gefehlt. Also es ist jetzt keine volle Punktzahl, so imaginäre. Aber es ist ein extrem guter Film, den ich definitiv weiterempfehlen werde. Wenn man eben, wie gesagt, mit stiller Stilistik, mit Ruhe, mit Getragenheit klarkommt. Und wenn man selber eher so beobachten und wirken lassen will, als jetzt hier wirklich dauerhaft vor allem auch dialogtechnisch abgeholt zu werden. Du musst dir ja quasi den Film über die Bilder selber erarbeiten. Der kaut dir halt nichts vor so. Wenn du das kannst und wenn das halt ein Film ist, wenn das eine Stilistik ist, die dich anspricht, dann ist die Ghost Story auf jeden Fall gefundenes Fressen. So. Und einen Funfact habe ich noch. Dann darfst du gerne noch, falls du noch was hast, weil das fand ich mega lustig. Auf dieser Party-Szene läuft nämlich im Hintergrund wie Songs von Kesha. Kennst du Kesha noch, die Popsänger?
Ja, klar.
Ja. Fun Fact, David Lowery hat sie angefragt, weil er irgendwie ihre Mucke auch privat irgendwie cool findet und oder zumindest mal dachte er halt, das passt auf jeden Fall gut in sein Party-Ding da. Hat sie angefragt, sie meinte, yo, gerne, nutzt die Songs, aber nur, wenn ich selber vorbeikommen darf und einen Partygast spielen darf. Und deswegen ist Kesha jetzt im Film. So. Fun Fact. Das war mein Arrest My Case. Also Ghost Story, auf jeden Fall Daumen hoch. Matze, möchtest du noch irgendwas von mir wissen?
Die Frage ist natürlich, ob sie dann auch am nächsten Tag aufgewacht ist und sich wie P. Diddy gefühlt hat.
Also nach dem Monolog von Will Oldham auf jeden Fall.
Jetzt habe ich wieder Bock, den Song zu hören. Der Liebe, so, das ist, wann war das? 2009 müsste das gewesen sein, ungefähr so die Ecke, 2008, 2009. Mhm. Wo es bei mir halt auch losging mit Ausgehen und sowas. Ah, gute alte Zeit.
Ausgehen, sehr schön.
Ja, tanzen gehen. Etwas, was die Kids, die jetzt gerade 16, 17, 18 sind, überhaupt nicht mehr kennen.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie du damals zu deinen Brudis gesagt hast, kommt, Freunde, wir gehen ins Tanzlokal.
Wir gehen ein bisschen schwofen. Nein, du hast das alles recht gut aufgedröselt und auch zum Beispiel recht gut erklärt, warum ich den Film auch gut fand, aber ich mir den auf gar keinen Fall irgendwann mal ein zweites Mal anschauen werde, weil ich den einfach viel zu anstrengend finde.
Das ist halt so die Frage, genau. Ich glaube, also Rewatch-Potenzial hat er für mich auch nicht so wirklich. Also ich bin sehr froh, ich ihn gesehen habe. aber ja, gehe ich halt auch mit. Also ich habe jetzt, also auf jeden Fall nicht in den nächsten 3 Wochen und auch vielleicht nicht in den nächsten 3 Jahren. Also ich hätte jetzt auch nicht sofort Bock, den nochmal zu gucken, weil dafür hat er einfach, sag ich ja, dafür muss man ihn sich zu sehr erarbeiten, meines Erachtens. Was, wie gesagt, eine gute Sache ist. Ist ja schön, wenn der Film auch was abverlangt irgendwie und dann auch in einer gewissen Weise dadurch ja die Wirkung erzielt. Aber genau, es ist eben kein Film, den man sich mal eben nebenbei reinzieht. Es ist kein Film, wo man sich abends mal zurücklehnt und eine gute Zeit hat. So, es ist wirklich, auf den muss man schon, da muss man eine Stimmung haben, eine Grundstimmung schon am besten. Und dann funktioniert der auch gut. Aber es ist eben kein, es ist kein Film, den du dir regelmäßig in den Player schiebst. Das sehe ich auch so.
Weißt du, welchen Film hingegen man sich echt mal abends ganz entspannt reinziehen kann?
Bin sehr gespannt, bin sehr gespannt.
Ich habe mir angeschaut Kill List aus dem Jahre 2011. Ist auch schon wieder 10 Jahre her. Krass.
1, 2, 3. Abracadabra.
Regisseur Ben Wheatley, ich hatte das beim letzten Mal schon erwähnt, ich kenne von Wheatley Free Fire, den habe ich mal bei einer Rocket Beans Preview gesehen, fand den sehr, sehr geil. Mhm. Den, große Empfehlung für jeden, der so ein bisschen auf Action steht, es ist ein Shootout und der füllt den gesamten Film, ist ganz großartig. Und der, da ist mir aufgefallen, Ben Wheatley hat so ein bisschen eine Verbindung zu meinen Fantasy-Filmfest-Erfahrungen. Beziehungsweise zumindest so peripher, denn ich glaube, war das das Centerpiece in dem Jahr, als ich das allererste Mal da war, lief Sightseers.
Ah, okay.
Ich habe da allerdings nicht Sightseers gesehen, sondern VHS. Der erste, das war mein erster Fantasy-Filmfest-Film, damals noch im Cinemax. Und Ben Wheatley hat unter anderem auch High-Rise gemacht, er bringt jetzt dieses Jahr noch einen Film raus, der lief auch schon auf dem Sundance. Also ist ein recht untriebiger britischer Regisseur.
Den wollte ich mir eigentlich gerne leihen auf dem Sundance, war aber innerhalb von 2 Minuten ausverkauft.
Krass. Der ist auch, Wheatley ist unfassbar beliebt, glaube ich. Das ist einfach ein sehr spannender Regisseur.
Dafür, dass er dann trotzdem teilweise ja schon auch Hit and Miss gemacht hat, auf jeden Fall, ja. Also die Leute sind trotzdem noch so begeistert von ihm, auch wenn er mal was weniger Gutes abgeliefert hat, weil er halt einfach ein sehr interessanter Regisseur ist.
Was ist denn nicht so gut für dich von ihm?
Er hat zumindest Ideen. Jetzt müsste ich kurz mal überlegen, oder so nachgucken, besser gesagt.
Sightseers kam zum Beispiel auch nicht so richtig gut an.
Der war aber noch sehr früh auch bei ihm in der Vita. Der lief
das war sein dritter.
So ein bisschen unterm Radar immer noch. Also, zum Beispiel Sightseers mag ich halt super gerne. So. Dann hast du halt, wie du schon sagtest, hier, was war noch? High-Rise, genau. Der kam ja auch so relativ gut an. Haben auch nicht alle gemocht. Dann hast du Free Fire gehabt, der war auch sehr gespalten. Da kenne ich Leute, die lieben den, da kenne ich aber Leute, die finden den zum Kotzen.
ist schon sehr, sehr.
Dann hast du seinen Beitrag mit ABCs of Death so halt, ne? Da war er sich ja dann schon als Genre-Regisseur einfach schon mal einen Namen gemacht. Und dann hattest du noch den Field in England.
Der jetzt auch in meiner Recherche zu Killist immer wieder aufgetaucht
der
ist.
Der auch sehr gemischt aufgenommen wurde. Also seine Filme, man kann, also seine Filme polarisieren auf jeden Fall. Sie haben immer eine Eigenheit und entweder man kommt mit der halt klar oder nicht. Und deswegen, ich finde, er ist halt auf jeden Fall, das kann man ihm nicht absprechen, er ist ein sehr interessanter Regisseur, ein Regisseur mit vielen Ideen, aber eben die Zutaten sind oft so teilweise weird, dass die einfach nicht jedem passen. So, und das ist ja auch okay. Ach ja, genau, und hier dieser Netflix-Film, der kam ja gar nicht gut an, der Rebecca.
Das Remake,
genau. Der kam ja komplett durch die Bank oder ziemlich. Also in seiner ganzen Vita auf jeden Fall, glaube ich, mit am schlechtesten bisher weg. Mhm. Und sein neuer, nur fürs Protokoll, genau, dann, falls ich auf die Watchlist setzen will, sein neuer heißt In the Earth.
Genau, ist mit dem Einkehr von Yesterday, dem Beatles-Film. Ich habe gerade keine Ahnung.
Joel Fry.
Ja. Das ist auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, fand ich.
Genau. Aber so viel erstmal zu Wheatley. Also, wie gesagt, ich mag den auch. Also ich mag ihn einfach als Regisseur. Aber ich kann jeden verstehen, der nicht mit all seinen Filmen klarkommt.
Das ist schon sehr speziell irgendwo.
Ja.
Er hat bei 2 Folgen von Doctor Who Regie geführt. Wusste ich auch noch nicht. Naja, er ist Brite. Muss er.
Es gehört da zum Vertrag schon dazu.
Ah, Sie sind ein erfolgreicher Genre-Regisseur aus England? Hier, Doctor Who.
Kommen Sie doch mal rein, setzen Sie sich.
Im Cast haben wir Neil Maskell als Jay, die Hauptfigur des Films. Dann Mai Anna Buring oder Buring, ich glaube, sie ist sogar Schwedin, als Shell. Michael Smiley, einer der geilsten Namen überhaupt, als Sam und Emma Fryer als Fiona. Das sind so die vier wichtigsten Figuren im gesamten Film.
Ja, die Mayanna Buring, die war ja auch in The Decent. Da hatte die ja ihre größte
Rolle. Den habe ich ja auch immer noch nicht geguckt. Ich weiß, dass du den sehr gerne magst.
Das stimmt.
Der Film hat durchaus auf internationalen Filmfestspielen so ein bisschen Wind gemacht, hat den Empire Award als bester Horrorfilm bekommen, bei den British Independent Film Awards hat Michael Smiley als bester Nebendarsteller abgeräumt und beim Puchon International Fantastic Film Award hat Mayanna Buring gewonnen. Immerhin. Ich habe mir den Film jetzt auch bei Amazon geliehen. Also auf den gängigen Plattformen ist er zu leihen oder zu kaufen, je nachdem. Und es gibt interessanterweise in Deutschland nur eine Blu-ray, wenn ich das richtig gesehen habe. Beziehungsweise die DVD ist dann nicht mehr so richtig verfügbar. Wenn man das Ganze ein bisschen, wenn man den Film sehr, sehr gerne mag, dann sollte man vielleicht zu Zavi gucken. Da gibt es eine Limited Edition, wenn die noch verfügbar ist. Bisher steht hier nichts von ausverkauft. Allerdings ist die von Zavi. Und wenn die aus UK kommt, kann ich aus Erfahrung sagen, aktuell ist das ein bisschen schwieriger mit Paketen.
Ja, leider. Vor allem seit dem Brexit.
Eben. Ich warte seit 2 Wochen auf ein Presskit.
Ja, bei mir kam gerade Weathering With You von Zavi mit 16 Euro Zollaufschlag. Und ich warte noch auf Battle Royale Limited Edition von Arrow aus UK. Ich glaube, da wird auch noch mal locker drauf geschlagen. Also, ja, UK-Bestellungen gerade leider nicht so einfach. Ich habe aber die deutsche Blu-ray von Killers, die ist gut. Also, da gibt's nichts dran auszusetzen. So.
Ich hatte auch ganz kurz überlegt, wegen Arrow, die bei der Donnie Darko Jubiläums Edition zuzuschlagen. Mhm. Aber das ist halt gerade echt so.
Ja, ist leider echt doof, gerade weil ich immer gerne im Arrow eigenen Shop bestelle. Aber ja, also Donnie Darko hatte ich auch schon im Blick, da habe ich aber schon die Dual Format von Arrow. Und Battle Royale habe ich zwar auch die deutsche von Turbine, aber ich konnte auch Franzi nicht ausreden, die von Arrow zu bestellen, was ihr Lieblingsfilm ist. Und die Edition ist auch leider sehr, sehr, sehr schön.
Bei Battle Royale ist der einzige Film, wo ich mal richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen habe, um mir damals, als der noch auf dem Index war, mir eine Sonderedition aus, ich glaube, Österreich oder so zu bestellen, dieses riesige Buch. Oder das, was aussieht wie so ein schwarzes gebundenes Buch.
Ja.
Ist ganz geil. Killist hat auf der IMDb eine Wertung von 6,4. Metacritic sagt 67 von 100 und Letterboxd, da liegt er bei ein bisschen besser, bei 3,5. An meinen Erwartungen. Ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, dass ich nichts vom Film wusste, außer dass viele den im Genrebereich ziemlich gut finden. Wie gesagt, ich kannte halt Ben Wheatley und wusste, okay, das ist dann wahrscheinlich irgendwas Besonderes und jetzt kein 0815 Horrorfilm. Und ich wurde ja von dir durchaus vorgewarnt, dass das Ganze so ein bisschen in Richtung Mindfuck zum Beispiel geht, wenn man das als, ich sag mal, in Anführungszeichen Genrebezeichnung nehmen möchte, wo wir gerade bei Donnie Darko waren. Und ja, ich habe dann einfach erstmal einen Horrorfilm erwartet. In der Inhaltsbeschreibung stand irgendwas von Auftragskiller. Schauen wir mal, wo das hingeht. Und apropos Inhaltsbeschreibung, die OFDB Inhaltsbeschreibung wurde geschrieben von Moonshade. Eine Existenz zerbricht. Doppelpunkt. Ist immer schon gut, wenn das so losgeht. Jay ist ein Mann mit Vergangenheit. Okay. Entschuldigung. Das sind so Nullsätze. Ich liebe die.
Matze, hast du auch eine Vergangenheit?
Vielleicht.
Ja. Oh, viel wichtiger hast du eine Zukunft.
Ja, die soll man vergessen. Nur in der Gegenwart leben, sagte auch der Arzt. Früher Ex-Soldat und Berufsmörder will er einfach im Schoße seiner Familie durch Schrecken des Vergangenen vergessen. Doch akuter Geldmangel und seine deswegen wütende bis verzweifelte Ehefrau Shell machen das fast unmöglich. Immer wieder gibt es Streit, laute Worte, Tränen. Stets sucht Jay anschließend wieder nach Versöhnung. Um die schlimmsten Sorgen zu mindern, greift Jay nach dem Strohhalm, den ihm sein Freund Gal hinhält. Einen letzten Auftrag, 3 Unbekannte zu ermorden. Doch schon der Vertragsabschluss mit dem Auftraggeber ist mysteriös, denn die Unterzeichnung erfolgt mit Jays eigenem Blut. Und von da an wird es nicht mehr besser, denn die Opfer und ihre Taten weisen auf etwas viel Schlimmeres, Düsteres hin, das am Ende des Weges auf Jay wartet, der zunehmend an seiner psychischen Zerrüttung aufgrund von Gegenwart und Vergangenheit leidet. Ich weiß nicht, ist da für dich schon zu viel drin in dieser Inhaltsbeschreibung?
Ja, nee, geht eigentlich noch.
Ja, ich hatte nämlich überlegt, aber nee, ich fand das auch ganz solide.
Das ist in Ordnung.
Kommen wir zum Film. Eine Sache, die mir nach Abschluss direkt aufgefallen ist oder auch währenddessen schon, der Film lässt sich enorm gut in eine Drei-Akt-Struktur rücken. Und die gehen auch alle knapp 30 Minuten. Mal ein paar Minuten mehr, mal ein paar Minuten weniger. Aber es lässt sich ziemlich gut immer so einen Strich ziehen und dann ist hier ein Part vom Film zu Ende und da geht's weiter. Und die sind alle ungefähr gleichgewichtet. Was dabei interessant ist, in diesen drei Akten springt der Film ziemlich doll zwischen den Genres. Man hat nämlich zu Beginn, im Gegenteil zu dem, was ich erwartet hatte, erstmal ein astreines Familien-Ehedrama. Da haben wir dann Jay und Shell, die sich sehr viel anbrüllen, die sich sehr viel ankeifen und der Sohn, der das leider alles mitbekommt und verwirrt ist, was denn Mama und Papa da so machen. Und das ist etwas, was in diesem Film ziemlich wichtig ist und was Ben Wheatley in den Interviews auch ganz, ganz häufig dann gesagt hat, nämlich, dass er Kill List schon als astrein Horrorfilm sieht, weil diese Form von Streit für ganz viele Leute einfach eine Horrorvorstellung ist und dass die Angst davor haben. Und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil das habt ihr bei Devils und Demons ja auch häufiger mal die Frage so, was macht euch Angst? Ihr hattet ja da die, zu Weihnachten war das, glaube ich, die Community-Folge?
Ja.
Und da ist so, was ist für euch Horror oder so? Und ich fand es eigentlich ziemlich unterhaltsam, dass Wheatley das Ganze so ein bisschen vorwegnimmt. Der zweite Abschnitt des Films ist dann ein Crime-Film. Da geht es dann um die beiden Auftragsmörder und die ihren Auftrag durchführen. Und dann zu guter Letzt das Finale wird halt zu einem astreinen Horrorstreifen, bei dem es in die sogenannten Gefilde des Folk-Horrors geht. Und da musste ich auch so ein bisschen lachen, weil du hattest ja gesagt, dass Sebastian dir den Film empfohlen hat, ne?
Genau.
Und Sebastian Seidler, Kollege von dem Projektion Podcast, die haben ja auch eine gesamte Episode über Folk Horror gemacht.
Genau, ja.
Und da wusste ich schon, okay, hatte ich mir gedacht, okay, daher kommt das wahrscheinlich irgendwie, dass es zu uns kam. Was ich sehr, sehr spannend finde, dass alle drei dieser Genres nie aufgesetzt wirken, sondern dass sich das Ganze zu einem großen und Ganzen sehr gut zusammenmischt und immer homogen wirkt und nicht, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein bisschen weird und passt da nicht rein. Das liegt in erster Linie daran, dass man in dieses Ehedrama sehr schnell reingeschmissen wird und man als Zuschauer erstmal bemerkt, okay, darum geht's jetzt hier erstmal. Aber bereits da werden schon die Grundsteine gelegt für das, was später folgen soll. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt in der kurzen Recherche, die ich heute tätigen konnte, häufig gelesen habe, dass viele das Ende so plötzlich finden und dass das ja so eine 180-Grad-Wende ist. Wo ich mich dann frage, habt ihr euch den Film überhaupt angesehen? Das geht direkt, der Film öffnet mit einer Titlecard, wo ein sehr merkwürdiges Symbol in den Bildschirm geritzt wird. Und dass man da vielleicht dann nicht unbedingt alles für bare Münze nehmen muss oder dass da durchaus noch ein paar mehr Sachen kommen, das war doch irgendwie klar. Oder irre ich mich da?
Ich sehe es ganz genauso, wobei ich auch sagen muss, ich habe ihn ja jetzt auch nochmal zur Vorbereitung nochmal geguckt auf dem Podcast. Und mir ist es jetzt schon, als ich wusste, wohin der Film geht, deutlicher aufgefallen. Mir, beim ersten Mal habe ich zwar auch gemerkt, da wird irgendwas eingestreut, aber ich habe es nicht greifen können, weil ich zu fokussiert auf Drama plus Auftragskiller-Film war.
Okay. Nö. Das ist nämlich auch eine andere Sache. Vielleicht ist es wirklich ein Ding der Erwartungen, aber und auch der Filme, die ich inzwischen schon geguckt habe. Ich habe ganz häufig jedes Wort in diesem Film auf die Goldwaage gelegt und habe geguckt, wie das passt mit anderen Dingen, die man schon weiß oder die vorher vielleicht etabliert wurden. Und dann fallen einem relativ schnell viele Sachen auf und der Film betreibt halt ultra krasses Foreshadowing. Und dementsprechend war ich zum Beispiel, ja, dann gehen wir mal da kurz hin, das Ende war für viele super krass. So die letzte Szene. Ich wusste es einfach. Ich wusste, was passiert. Und dementsprechend war es eher so, ah ja, logisch. Und nicht, oh mein Gott, und oh, wie schlimm. Sondern ja, darauf hat der Film hinausgearbeitet, die gesamte Zeit. Und ist dann konsequent.
Vielleicht bist du einfach zu smart.
Nee, auf keinen Fall bin ich zu smart. Nicht um 6 Uhr morgens.
Ja, okay, also mit den Zeichen und so weiter gebe ich dir vollkommen recht. Aber hast du auch wirklich das Ende so kommen sehen?
Ja.
Prospekt.
Wir machen vielleicht nochmal gleich einen Spoiler-Part auf.
Okay.
Kommen wir dann noch dazu, dass ganz, ganz viele schreiben, vor allem die den Film dann gut bewerten, dass der auf Englisch gut-wrenching ist und sie nicht losgelassen hat. Mhm. Und auch da wieder, vielleicht liegt es an den Filmen, die ich schon gesehen habe, der hat eine unheimliche Atmo. Man hat die gesamte Zeit irgendwie so ein leicht entrücktes Gefühl. Und das entsteht nicht nur dadurch, durch die Dinge, die passieren, sondern auch dadurch, wie Wheatley zum Beispiel schneidet, dass es teilweise super hin und her geht und auch merkwürdige Musik. Und deswegen, du hattest es gerade angesprochen, das hat Hereditary besser gemacht. Zumindest in meinen Augen. Der ja durchaus ähnliche Züge annimmt an bestimmten Punkten. Und ja, ich find's halt spannend, dass Sebastian, soweit ich das weiß, ja mit Ari Aster so gar nichts anfangen kann oder nur sehr, sehr wenig. Und ja, dementsprechend ist gut hier, aber ich fand den lange Zeit nicht gruselig.
Ja, aber der Film will ja nicht gruselig sein.
Ja, weiß ich nicht. Also, zumindest hat er auf ganz viele Leute diesen Effekt. Deswegen
aus meiner Perspektive, ja, ist ja deine Kritik, von meiner Perspektive hat der Film keinen Anspruch, gruselig zu sein. Also für mich ist gruselig das falsche Adjektiv hier irgendwie. Weil Grusel ist ja schon wieder, also dann wäre Ghost Story auch Grusel. Also Grusel verbinde ich mit anderen Dingen, mit keine Ahnung, ja, halt wirklich Conjuring oder so, oder zumindest irgendwas Seichteres als das, The Others oder sowas. Das ist Grusel. Aber Killers ist doch in weiten Teilen, also erstmal generell in weiten Teilen maximal vielleicht das Finale, aber das ist, finde ich, also nee, eigentlich nichts im Film würde für mich das Adjektiv gruselig umschreiben.
Es ist, mir fehlt gerade so eine vernünftige Übersetzung für unsettling.
Unangenehm?
Ja. Ich nehme ja dann immer gerne
zermürbend.
Das Wort entrückt. Ja, nee, nicht zermürbend. Ich nehme immer gerne entrückt. Mhm. Und dass man irgendwie so das Gefühl hat, okay, irgendwas ist nicht richtig.
Ja, da gehe ich komplett mit, aber ich finde, also für mich ist es gruselig, ist das falsche Wort, weil glaube ich auch Leute, die den Film nicht kennen, das glaube ich sehr falschen Eindruck von dem Film bekommen würden. In meiner Meinung nach.
Mag sein. Und das hatte der Film, der hat das zu einem gewissen Grad geschafft, aber nie, dass ich mich wirklich unwohl gefühlt habe. Im Gegensatz halt zu dann als Beispiel Hereditary. Sondern und das mag vielleicht, um das mal nochmal einzubringen, an meiner Apathie zu der Uhrzeit gelegen haben oder dass ich den halt in Anführungszeichen nur am Fernseher gesehen habe. Ich glaube, das ist nämlich auch mal ein Film, der nochmal ganz, ganz anders auf einer Leinwand wirkt und mit einer vernünftigen Soundanlage.
Möglich, ja.
Und dann würde ich ganz gerne so ein paar Storypunkte ansprechen. Das heißt, wenn ihr nichts zu diesem Film wissen wollt, solltet ihr vielleicht gleich mal ausschalten. ich wusste sofort, als dieses Tier etabliert wurde, dass die Katze wichtig ist. Mhm. Auch wenn sie nicht lange da ist. Und ich meine, das kommt in der ersten Viertelstunde, dass gesagt wird, dass sich Jay und das war so ein merkwürdiger Name, es tut mir leid, ich muss nochmal nachgucken. Shell? Shell. Dass die darüber im Grunde genommen streiten, was diese Katze denn macht. Sie bringt uns euren Opfer oder sie tötet aus Spaß. Genau das ist halt das, was mit Jay passiert. Ich wusste, dass der Film genau diese Richtung einschlagen wird. Mhm. Nenn mich besonders clever, meinetwegen nehme ich gerne mit. Glaube ich zwar nicht, aber der Film, durch die Symbolik, die so früh eingestreut wird, sagt er einem ja, ey, hier, pass mal auf. Genauso dieser Ritterkampf, der kommt direkt, nachdem die sich einfach super gezofft haben. Und wirkt so eigentlich aus dem Kontext gerissen, was dann wiederum in mir das ausgelöst hat, dass es irgendwie eine ähnliche Bedeutung haben soll. Das ist also beziehungsweise eine wichtig, dass es irgendwo wichtig wird. Mhm. Dann redet Jay sehr viel von seinem Sohn. Und auch wenn das nicht so wirklich ja ausgesprochen wird, da auch mal vielleicht die Frage, was glaubst du, was war beim Bibliothekar auf den Videos?
Ach so, ja, ich vermute mal irgendwie Gewalt an Kindern oder Kinderpornografie oder irgendwie Sadismus an mit Kindern.
Das war nämlich auch das, wo mein Gedanke hingegangen ist und wo Jay ja komplett ausgetickt ist. Und da hatte ich, das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, der Sohn wird das nicht überleben. Und dann kommen wir dazu, ich habe lange überlegt, ob es den Kult, der da dann etabliert wurde, ob es den wirklich gibt. Und ich bin zum Schluss gekommen, ja, all das, was in diesem Film passiert, ist im Film Realität. Es gibt zum Beispiel Interpretationsansätze, die sagen, dass Jay träumt.
Ja.
Bei dem auch ganz häufig gesagt wird, wach auf. Das glaube ich nicht. Aber der Film zeigt damit in erster Linie für mich zum Beispiel die Auswirkungen von Gewalt an den Menschen, die sie ausführen. Weil man hat das ganz gut im Unterschied halt zwischen Jay und Sam. Sam, der Ähnliches durchgemacht hat, der allerdings das Ganze dann doch irgendwo besser verarbeitet hat. Und der vielleicht Trost in seiner Religion gefunden hat. Jay, der Atheist ist und irgendwo kein Ventil dafür findet, der ist dann deutlich leichter als Opfer ist in dem Fall ein witziges Wort, für diesen Kult irgendwo angreifbar. Mhm. Und zum Beispiel die Frage, die sich dann stellt, ist, was will der Kult überhaupt mit ihm? Und ich bin einfach der Meinung, dass sie aus ihm eine Art Anführer machen wollen.
Anführer sehe ich nicht so. Ich sehe ihn eher so als, ja, ich sehe ihn echt eher so als Schlechter, so als Ausführender. Also es ist er ja quasi schon. Ne, also den Job, den sie annehmen, sie arbeiten ja für den Kult, ohne es zu wissen quasi. Und allein dadurch, dass du ja auch merkst, wen sie da ausstattet. Der ganze Film für mich im Kern ist halt sowieso die Unterwanderung der Gesellschaft so durch die New World Order. Das geht so in die Richtung QAnon. Da wird ein neuer Staat aufgebaut. So in die Richtung geht der ganze Film für mich. Weil diese Sekte, die anscheinend ja schon sehr mächtig ist, ohne dass man sie kennt, wen die da auch ausschalten lassen. Weißt du, so, es geht um Politiker, es geht um Geistliche.
Aber die gehören zur Sekte.
Es geht um, ja, weil sie wahrscheinlich raus wollen. Oder weil sie Sachen ausgeplaudert haben.
Nee. Die gehören, ich bin der festen Überzeugung, dass sie zu der Sekte gehören und dabei sind. Und dass sie wissen, dass sie umgebracht werden und sich deswegen bedanken. Und nicht, dass sie raus wollen. Die grinsen ja und sagen, oh, vielen Dank. Und sagen nicht, oh, scheiße.
Ja, sie sagen vielen Dank, weil sie nicht raus, also sie kommen nicht raus und werden damit erlöst.
Aber wieso sollte die Sekte einen Auftragskiller damit beauftragen, Leute, die raus wollen, umzubringen? Und dann freuen die sich darüber.
Weil ihnen vielleicht noch Schlimmeres passieren würde, wenn sie nicht getötet werden?
Ist für mich nicht wirklich stimmig.
Weil seine Frau am Ende lächelt ja auch, ne?
Ja, weil die wurde gerade abgestochen. Die ist im Delirium.
Nee, ich glaube, die lächelt, weil die auch ganz Zeit schon im Kult war.
Dafür gibt's keine Hinweise.
Hm.
Das habe ich nämlich auch gelegentlich gelesen und das wurde auch diskutiert und zeigt mir einen Hinweis dafür, dass sie im Kult ist.
Ich glaube irgendwie die, also weiß nicht, vielleicht haben sie irgendwelche Drogen gegeben oder so. Ich glaube, am Ende gibt's so einen kleinen Zeitsprung, den man nicht sieht. Ein bisschen wie bei Ghost Story. Nein, keine Ahnung. Das ist ja alles Spekulation. Ich hatte das Gefühl, weil das gleiche Symbolik war, die alle hatten, dass es irgendwas zu bedeuten hat.
Würdest du denn sagen, dass Sam im Kult war?
Nee, Sam glaube ich nicht.
Nee, ist er auch nicht. Er ist durch und durch Katholik. Das ist nämlich ein anderer wichtiger Punkt. Es gibt das Gespräch am Essenstisch über den Nordirland-Konflikt.
Ja.
Und deswegen ist Sam ja auch kein Ziel für den Kult. Weil er sagt, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Und Fiona, die dem Kult angehört, ist halt auch Atheistin in dem Sinne. Oder gehört in diesen was ist das deutsche Wort für Pagan?
Pagan?
Wahrscheinlich. Sie gehört halt auch dem Kult an und versteht da halt diesen christlichen Glauben nicht. Und Sam ist ja auch total fertig, dass sie einen Priester umbringen sollen, zum Beispiel.
Mhm. Ja, das meinte ich ja eben. Also, wen sie da halt auch irgendwie töten, ne? Irgendwie, also ein Priester, der ja eben, wie gesagt, für eine gewisse Glaubensrichtung steht, die der Kult eben vielleicht nicht haben will. Oder auch ein Politiker, der natürlich irgendwelche Fäden ziehen kann, den sie nicht haben wollen. Deswegen sage ich halt, habe ich ein bisschen das Gefühl, das soll so ein bisschen so New World Order Unterwanderung symbolisieren.
Nee, da gehe ich nicht mit. Es tut mir leid.
Also es gibt komplette Essays dazu halt, die sich nur um dieses New World Order Ding drehen. Also ich glaube, da schon steckt was von drin, aber ja klar, ist alles natürlich eine Spekulation, weil Ben Wheatley selbst hat dazu sich nie geäußert.
Ich hatte ein ganz gutes Video gesehen, wo er gesagt hat, dass die drei in erster Linie für die Art von Gewalt stehen, die in diesem Film auch vorkommt. So, der Priester steht für die Art verbale Gewalt, der Politiker dann für etwas Psychologisches oder halt das, was durch halt oh Gott, ey, die Anglizismen. Unemployment. Arbeitslosigkeit. Danke. so kommt. Und der Librarian war vor allen Dingen durch das, was er halt gehortet hat, dann eher die physische Gewalt. Die Verkörperung dessen.
I see.
Zum Fazit. Ich fand den Film sehr gut. Fand ihn spannend durchweg. Er hätte am Anfang noch so ein bisschen Tempo haben können, in meinen Augen. Dann nimmt er sich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit. Aber es ist ganz gut meine Form des Horrors getroffen. So das, was ich daran ganz gerne meine. Und alleine darüber, deswegen, weil wir jetzt hier auch darüber diskutieren, offen gegenüber Interpretation, was ich ja immer sehr zu schätzen weiß.
Mhm.
Gutes Ding.
Klang ganze Zeit irgendwie nicht so richtig bei dir so.
Nicht?
Nee.
Mag daran liegen, also auch.
Also ist dein ganzes Plädoyer bis gerade eben klang nicht wie gutes Ding, sondern eher so, ja, war ganz nett, aber verstehe nicht, was alle damit wollen.
doch. Es ist halt schon special kind of movie. In einer anderen Form wie jetzt Ghost Story. Oder Ghost Story, da müssen wir ja wahrscheinlich ein bisschen genauer sein. Aber alleine, dass ich einen Bezug zu Hereditary ziehe, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Und Kill ist es da nicht weit weg. In meinen Augen. Es ist ein spannendes Ding mit guten Schauspielern, eine interessanten Welt, interessanten Sachen und die Gewaltausbrüche fand ich zum Beispiel, die haben mir im Gegensatz zu anderen Filmen, die waren richtig unangenehm. Und das finde ich zum Beispiel auch immer spannend. Und nur weil ich sage, dass er mich nicht hundertprozentig gegruselt oder in dem Fall halt
gepackt
hat oder halt mich verängstigt hat, heißt ja nicht, dass ich den deswegen schlecht finde.
Nee, das ist mir klar, das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich sage, es halt dein Plädoyer oder beziehungsweise deine Abhandlung des Films klang jetzt nicht so positiv, wie dein Fazit jetzt war. Ich dachte, du watschst ihn jetzt eher ein bisschen ab. Deswegen bin ich gerade überrascht, dass du ihn doch insgesamt.
Ich hatte ja auch am Anfang gesagt, dass er die drei Sachen, die er aufmacht, sehr, 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 sehr gut zusammenführt. Zum Beispiel.
Nee, wie gesagt, alles gut. Es klang einfach in meinen Ohren. Ich war überrascht, dass du als Fazit. Ich bin ja froh, dass du hier doch noch, dass er die Kurve gekriegt hat. Ich dachte jetzt nur tatsächlich, du bist am Ende doch kritischer, weil du sehr viel auseinanderzudröseln und ihm anzukreiden, Anführungszeichen, hattest. Aber ist ja umso besser, wenn du als Endfazit trotzdem sagen kannst, hat dir gefallen.
Ja, nee, ich finde es halt schade, dass ich den nirgendwo streamen kann, um den mir irgendwie bei Zeiten nochmal anzugucken. Also vernünftig.
Wie gesagt, ich fand ihn jetzt tatsächlich auch beim Rewatch, hat er mir echt noch sogar ein bisschen besser noch gefallen, weil ich doch nochmal auf mehr Dinge achten konnte, weil ich ja wusste, wo die Reise hingeht. Da sind mir gerade eben was so diverse Formulierungen ansetzen, die definitiv halt aufs Ende schon hinausarbeiten, sind mir deutlich mehr aufgefallen, eben natürlich als beim ersten Mal, ja.
Das ist doch schön.
Das Einzige, was ich immer nur noch nicht verstehe, ist, warum sie die Fiona am Anfang dieses Symbol hinten auf den Spiegel riss. Sieht nämlich keine Sau.
Es ist für den Zuschauer.
Ja, aber dann ist es halt eine unnötige Szene. So, also.
Aber sie nimmt ja auch zum Beispiel das Taschentuch von ihm mit seinem Blut.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich sag halt, das mit dem Spiegel, das ist quasi, ja, wir markieren das Haus irgendwie. Aber das, ne? Ja, das ist, wie du sagst, das ist für den Zuschauer, das macht natürlich die Szene irgendwie obsolet. Aber ist geschenkt.
Wollen wir zu dem Film der nächsten Woche kommen?
Ich bitte darum.
Möchtest du anfangen oder soll ich?
Ach komm, was soll der Geiz? Ich fang an. Wir machen mal was ganz anderes. Und du guckst dir bitte für die nächste Episode folgenden Film an.
Yeah. Das heißt ein ganz was anderes.
Naja, schon. Hatten wir, glaube ich, so in der Kombination aus Asia-Kino und Action, glaube ich, jetzt schon länger nicht mehr. Oder hatten wir überhaupt schon mal Asia-Action?
Weiß ich nicht.
Siehste? Wir machen mal was anderes.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Hardboiled von John Woo.
Yes.
Paar geile Zeitlupen. Nice.
Chow Yun-Fat, double gunned. Besser wird's nicht.
Habe ich richtig Bock drauf. Dann wird das Ganze nächste Woche ja sehr, sehr unterhaltsam und durchaus etwas stärker asiatisch. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob du jemals von diesem Film gehört hast.
Oh, ich sehe es gerade nur in klein, will es gar nicht aufmachen, groß.
Das musst du aber, um den Titel vorzulesen, weil so liest man
ich
das.
Ich muss ihn erstmal entziffern können, Alter. Wie schlecht kann man denn da was?
Das ist unter den Schriftzeichen.
Das ist mir schon klar, aber im Hintergrund ist so viel Gewusel, dass du kaum das mittlere Wort lesen kannst. Also korrigier mich, aber Litchi Hikari Club?
Ja.
Also, ach so, wir haben tatsächlich zweimal was Asiatisches. Das ist natürlich auch wild.
Ich habe nämlich die Devils and Demons Folge zu Tokyo Gore Police gehört.
Gesehen.
Und musste so irgendwie daran denken, dass ich ja auch irgendwann mal so einen weirden japanischen Genrefilm gesehen hatte. Und da ist mir der eingefallen. Und ich habe bei Letterboxd auch geguckt. Den haben gefühlt nur eine Handvoll Leute gesehen.
Das ist schon mal sehr bezeichnend.
Und dementsprechend finde ich, ist das ein sehr guter Punkt, um diesen Film mal reinzuwerfen.
Ich versuche ihn gerade bei Letterboxd zu suchen, aber Letterboxd macht sich nicht auf. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ah, jetzt. Ach, der ist gar nicht so alt, ne? 2015, ja.
Ja, genau.
Aber wie witzig ist das denn schon wieder, dass wir jetzt zwei asiatische Filme raussuchen? Also ich meine, klar, ne? Es ist ja schon
wir
wieder.
Beide mögen ja Asia-Kino.
Ja, aber trotzdem, es ist mal wieder so skurril. Wir sagen uns es ja vorher wirklich nicht, was wir uns aussuchen. Und ja, manchmal ist es so geil. Hätte doch gefehlt, dass wir wieder aus demselben Jahr kommen. Aber das ist natürlich jetzt nicht Hardboiled von 92. Aber es hatten wir auch schon ganz oft, dass wir uns Filme gegeben haben, die irgendwie also mit gleichen oder zumindest so minus ein Jahr stammen, ungewollt. Das ist immer sehr lustig. Also gut. Dann hatten wir unsere Eingebung hat Asia auf die Folge geschrieben fürs nächste Mal.
Und was sagst du jetzt so nach der ersten Kurzrecherche?
Ich kann noch gar nichts sagen. Es sieht alles mega weird aus. Ich weiß jetzt schon, dass Franzi mitgucken wird natürlich als Und es ist auf jeden Fall eine Verfilmung von was auch immer. Also steht nur was für Kenner der Vorlage. Ein Stern. Also entweder ist es ein Manga oder vielleicht ein Novel oder so. Doch, ein Manga, ja, ist ein Manga, okay.
Also bei Letterboxd haben den Film 167 Leute gesehen.
Und es gibt einen Fan, das heißt, einer hat ihn geherzt. Aber hat immerhin eine Durchschnittswertung von 3,1. Das, ja, geht schlimmer.
Eben.
Gut, dann nächstes Mal Hardboiled und Litchi Hikari Club. Ich bin sehr gespannt.
Same, same.
Dann bedanken wir uns, wie immer, fürs Zuhören. Und ja, wie ihr wisst, wir kommen alle 2 Wochen samstags jetzt immer, wenn ihr das Ganze immer schon 2 Wochen mittwochs hören wollt, gerne bei Patreon oder Steady subscriben. Wenn ihr das ein bisschen unterstützen möchtet, was wir hier machen, wenn ihr euch die Filme kaufen wollt, die wir heute in der Folge haben, guckt in die Shownotes. Da sind Links zu Amazon mit einem kleinen Reflink. Auch da kleinen Centbeträge kommen uns zugute, wenn ihr das möchtet. Würde uns freuen. Und ansonsten freuen wir natürlich uns einfach, wenn ihr weiter zuhört. Und wenn ihr irgendwie was zu unseren Kritiken erwähnen möchtet, hat Mats ja schon gesagt, Social Media, Twitter oder Instagram am besten. Oder auch, wenn ihr uns wirklich direkt was schreiben möchtet, gerne immer an post@schaubefehl.de, könnt ihr direkt Fragen stellen oder Feedback da lassen. Ansonsten, bis in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.